Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister zu Guttenberg hat den Kommandanten des Segelschulschiffs Gorch Fock abberufen. Er zog damit eine erste Konsequenz aus den Zwischenfällen auf dem Schiff. Nach dem tödlichen Unfall einer Kadettin im November war es offenbar zu schweren Spannungen zwischen Offiziersanwärtern und Schiffsführung gekommen. Eine Untersuchungskommission soll vor Ort klären, was an Bord passiert ist. Die Gorch Fock liegt zurzeit in einem argentinischen Hafen.
Noch bevor die Untersuchungskommission einen Fuß an Bord gesetzt hat, wurde der Kapitän der Gorch Fock, Norbert Schatz, von seinem Minister abgesetzt. So will zu Guttenberg Handlungsstärke zeigen.
Der Kommandant ist von seiner Führungsaufgabe entbunden. Ich habe das angewiesen. Zum Zweiten wird die Gorch Fock unverzüglich in den Heimathafen zurückkehren. Und bis zur Klärung der Vorwürfe und entsprechend der notwendigen Klärung wird die Gorch Fock an die Kette gelegt werden, bis entschieden ist, ob und wie man die Ausbildung fortführen wird.
Der Wehrbeauftragte Königshaus sieht in der Absetzung des Kommandanten eine richtige und klare Entscheidung. Nur der Bundeswehrverband ist skeptisch.
Diese Klarheit ist noch nicht unbedingt die Wahrheit.
Nach der Wahrheit über den Vorfall Anfang November, als die 25-jährige Sarah-Lena Seele aus der Takelage zu Tode stürzte, soll erst jetzt, 2 Monate später, gesucht werden. Und schon wieder fühlt sich das Parlament übergangen.
Gestern hat Minister Guttenberg den Bundestag falsch informiert. Er hätte von der geplanten Absetzung des Kapitäns berichten müssen. Und wir fragen uns jetzt, ob das nicht nur ein Bauernopfer ist, um von seiner eigenen Verantwortung abzulenken.
Es habe keinen neuen Sachstand gegeben, deshalb unterstellen Linke und Grüne zu Guttenberg andere Entscheidungsgründe.
Ich habe den Eindruck, wenn es um ihn herum eng wird, rollen um ihn herum die Köpfe. Und so einfach, glaube ich, geht es bei einer Parlamentsarmee nicht.
Wenn Herr zu Guttenberg droht, die Unterstützung der Bild-Zeitung zu verlieren, trifft er eine schneidige Entscheidung.
Nicht nur die Gorch Fock, auch die Ungereimtheiten um den Tod eines Soldaten in Afghanistan und die Feldpostbriefaffäre bringen den Minister unter Druck.
Eigene Fehler hat zu Guttenberg bisher nicht eingeräumt. Die Parlamentarier erwarten bei ihrer nächsten Ausschusssitzung am Mittwoch nicht nur lückenlose Aufklärung, sondern auch, dass der Minister selbst zu seiner Verantwortung steht.
Der saarländische Ministerpräsident Müller zieht sich nach fast 12 Jahren im Amt von der Spitze der Landesregierung zurück. Zudem werde er auch den CDU-Vorsitz abgeben, kündigte Müller nach einer Klausurtagung seiner Partei an. Nachfolgerin soll Sozialministerin Kramp-Karrenbauer werden. Müller ist seit längerem als Richter am Bundesverfassungsgericht im Gespräch.
Jetzt ist es amtlich. Ministerpräsident Peter Müller zieht sich im Sommer aus der Politik zurück. Den Parteivorsitz gibt er schon nach Ostern ab. Für seine Zukunft kann sich Müller vorstellen, Ende des Jahres ans Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu wechseln.
Es ist eine Option von mehreren Optionen. Alles andere gilt es abzuwarten. Es bleibt bei dem, was ich an diesem Punkt immer in den vergangenen Tagen gesagt habe. Es gibt keinen Entscheidungsbedarf, also gibt es auch keinen Stellungnahmebedarf.
Parteispitze und Fraktion haben sich auf Müllers Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin geeinigt. Die 48-Jährige gehört der Landesregierung seit 2000 an. Zunächst als Innen-, dann als Bildungs- und jetzt als Sozialministerin. Sie setzt auf Kontinuität.
Wir wollen weiter dort, wo wir Spitzenpositionen erreicht haben, diese Spitzenpositionen halten. Und wir wollen weiter die Fragen, die ja auch zurzeit die Tagesordnung und die Politik bestimmen, die echte Schicksalsfragen und Existenzfragen unseres Landes sind, auch entsprechend vernünftig und wirklich positiv beantworten.
Die Koalitionspartner FDP und Grüne sehen in dem Wechsel keine Gefahr für das Jamaika-Bündnis im Saarland.
Ich bin der Meinung, dass wir mit Frau Kramp-Karrenbauer zusammen die weitere Zukunft des Saarlandes positiv und nachhaltig gestalten können und werden.
Zustimmung zum Führungswechsel kommt auch aus Berlin. Die Bundeskanzlerin wünsche alles Gute, sagt Müller.
In Tunesien lassen die Menschen nicht locker. Im ganzen Land sind erneut tausende Demonstranten auf die Straße gegangen. Nach der Flucht von Präsident Ben Ali richtet sich ihr Protest gegen die Übergangsregierung von Ministerpräsident Ghannouchi. Ihm wird vorgeworfen, die Opposition nicht ausreichend zu beteiligen und weiter auf Vertreter des alten Regimes zu setzen. An den Protesten beteiligten sich auch viele Polizisten.
Ein ganz besonderer Zug zog am Morgen durch Tunis. 2000 Polizisten demonstrierten lautstark gegen die tunesische Übergangsregierung. Erstaunlich deswegen, es ist dieselbe Polizei, die vor einer Woche noch brutal gegen das demonstrierende Volk vorgegangen ist. Jetzt suchen sie ihren Platz in der neuen Zeit. Unsere wichtigste Forderung ist, eine unabhängige Gewerkschaft zu bekommen, damit wir die Morde dieser Tragödie vor einer Woche untersuchen können, denn wir sind nicht schuldig für diese Taten und wir wollen die Wahrheit kennen. Die Regierung setzt auf Demut vor allen Demonstranten. Gestern Abend spät erklärte Regierungschef Ghannouchi, er habe ja in Wahrheit selbst unter Ex-Diktator Ben Ali gelitten und werde sich nach Neuwahlen aus der Politik zurückziehen. Heute Nachmittag stellten außerdem drei Regierungskommissionen ihre Pläne zur Aufarbeitung des Unrechts im Ben Ali-Regime vor. Diese Arbeit werden wir ohne jede Nachsicht machen, ohne Ansehen der Person, und wir werden sehr sorgfältig vorgehen. Das Volk bleibt dagegen skeptisch. Überall in Tunesien wurde auch heute wieder demonstriert. Die tunesische Übergangsregierung bemüht sich beinahe täglich um Signale in Richtung Demonstranten. Doch ob die sich überzeugen lassen von Unrechtskommissionen, die von Teilen des alten Systems installiert sind, ist mehr als fraglich. Einen wirklichen Schlussstrich unter die Ära Ben Ali können nur Neuwahlen bringen. Doch die sind erst in knapp 2 Monaten.
Auch in Tunesiens Nachbarland Algerien wurde heute für Freiheit und Demokratie demonstriert. Trotz eines Verbots waren etwa 300 Menschen dem Aufruf der Opposition gefolgt. Einen geplanten Protestmarsch in die Innenstadt verhinderte die Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas. Mehrere Personen wurden verletzt, viele festgenommen. Die Demonstranten wollten gegen den seit 20 Jahren geltenden Ausnahmezustand in dem Land und gegen politische Unterdrückung protestieren.
Grünen-Fraktionschefin Künast sieht im Dioxinskandal die Chance für ein Umdenken in Landwirtschaft und Politik und bei den Verbrauchern. Bei einer Demonstration gegen industrielle Agrarwirtschaft in Berlin sagte Künast, es sei an den Verbrauchern, ihr Kaufverhalten zu ändern. Zugleich forderte sie eine Kehrtwende in der EU-Förderpolitik. Massentierhaltung dürfe nicht länger mit Steuergeldern gefördert werden.
Unter dem Motto »Wir haben es satt« demonstrierten mehrere tausend Menschen für eine tiergerechte und klimaschonende Landwirtschaft. Angeführt wurde der Protestzug von Landwirten auf Traktoren, die durch das Regierungsviertel zum Brandenburger Tor zogen. Mehr als 120 Organisationen hatten zu der Demonstration aufgerufen, darunter viele Bauern und Umweltverbände.
Das Elbe-Hochwasser steigt in Norddeutschland schneller als erwartet. Erst für Donnerstag rechnen die Behörden mit einem spürbaren Rückgang. In einigen Orten stieg die Elbe auf neue Rekordwerte. In Dömitz, Hitzacker und Lauenburg stehen die Pegel bereits mehrere Zentimeter über den Höchstständen von 2006.
Auch in Altgarge in Niedersachsen ist der Rekordpegel bereits überschritten. Der Ortsteil der Stadt Blekede gilt als besonders gefährdet, weil hier nur ein provisorischer Deich vor dem Hochwasser schützt. Und der muss ständig nachgebessert werden. Deshalb hat die Ortsfeuerwehr am Nachmittag um Hilfe gebeten.
Wir schaffen es zurzeit nicht, eine Sandsackreserve anzulegen, weil die Sandsäcke, die wir gefüllt haben, alle eingebaut werden. Und die Dahlenburger Kameraden sollen uns jetzt bis heute Abend eine Reserve schaffen, falls es heute Nacht noch zu Unregelmäßigkeiten kommen wird.
Bedeutend entspannter dagegen die Lage in Hitzacker. Hochwassertouristen, wo noch vor wenigen Jahren die komplette Altstadt überflutet war. Heute trotzt diese mobile Schutzwand den Fluten. Zum kritischen Punkt in Altgarge. Hier kämpfen nicht nur Feuerwehr, sondern auch Anwohner wie Uwe Krull gegen die Fluten. Er sichert das Haus seiner Schwiegereltern ab.
Wir schlafen hier oder überlegen zu schlafen hier, dass wir das auch, nicht dass das nachts überrascht oder wie auch immer, dass man halt sofort reagieren kann.
Eine unruhige Nacht für ihn und viele weitere Elbanwohner. Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird in einigen Stunden erwartet.
Auf dem Rhein bei St. Goarshausen haben die wesentlichen Vorarbeiten für die Bergung des gekenterten Säuretankers begonnen. Eines der 3 Kranschiffe wurde am Wrack verankert. Morgen soll das 2. folgen. Der gekippte Tanker soll nun mit Stahlseilen angehoben werden. Die vollständige Bergung kann noch Wochen dauern.
In der Fußball-Bundesliga hat sich Spitzenreiter Dortmund heute mit einem Unentschieden begnügen müssen. Gegner im heimischen Stadion war Stuttgart. Und die weiteren Ergebnisse: Mainz-Wolfsburg 0:1, Hannover-Schalke 0:1, Freiburg-Nürnberg 1:1. Im Spiel Köln gegen Bremen steht es in der Schlussphase 3:0. Gestern hatte Hamburg gegen Frankfurt 1:0 gewonnen. Morgen spielt Mönchengladbach gegen Leverkusen und Hoffenheim gegen St. Pauli. die Tabelle. Dortmund mit einem Riesenvorsprung, 13 Punkte vor Hannover, Rekordmeister München nun schon auf Platz 3 vor den punktgleichen Clubs aus Mainz und Leverkusen. Die zweite Hälfte, sie beginnt mit Schalke, in der Abstiegszone Stuttgart, Köln und Mönchengladbach.
Das beste WM-Spiel der deutschen Mannschaft und ein klarer 27-24 Erfolg gegen Island. Zum Auftakt der Hauptrunde Erleichterung bei Heiner Brandt, sein Team nach der Blamage gegen Frankreich nicht wiederzuerkennen. Mit einem überragenden Torwart Silvio Heinevetter und hochmotivierten, sehr konzentrierten Spielern. Die Chance aufs mögliche Halbfinale ist wieder da, weil die Mannschaft zu keiner Sekunde zurückgesteckt hat. 27-24 gegen Island, übermorgen heißt der Gegner Ungarn.
Maria Risch gewann die Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo vor den beiden US-Amerikanerinnen Giulia Mancuso und Lindsey Vonn. Auf der eisigen selektiven Piste Olympia delle Tofane gelang Risch mit einer nahezu perfekten Fahrt ihr vierter Saisonsieg. Konsequent und technisch sehr sauber agierend überzeugte Risch zwei Wochen vor Beginn der alpinen Skiweltmeisterschaften auch in der Abfahrt. Lindsey Vonn wäre beim Angriff auf die Bestzeit beinahe gestürzt und wurde mit einer Sekunde Rückstand Dritte. Maria Risch konnte damit ihren Vorsprung im Gesamtweltcup auf Vonn weiter ausbauen.
Der Schweizer Skirennfahrer Didier Küsch hat auf der legendären Streif in Kitzbühel Skigeschichte geschrieben. Er gewinnt zum vierten Mal das gefährlichste Abfahrtsrennen der Welt und zieht mit dem bisherigen Rekordhalter Franz Klammer gleich. Außerdem ist Küsch im Alter von 36 Jahren und 5 Monaten ältester Sieger eines Weltcuprennens. Fast 50.000 Zuschauer erlebten ein Spektakel und sahen wieder mehrere Stürze. Alle blieben zum Glück ohne schwere Folgen, sodass sich Didier Küsch vor Bodi Miller und Adrian Theot feiern lassen konnte.
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 23. Januar.
Deutschland liegt weiter zwischen einem Atlantikhoch und einem Nordmeertief. Dem Süden beschert das Hoch morgen noch recht freundliches Wetter, während im übrigen Land Tiefdruckeinfluss und Wolken dominieren. In der Nordhälfte ist es heute Nacht meist stark bewölkt oder neblig trüb. Hier und da fällt etwas Schnee oder Sprühregen. In der Südhälfte bleibt es trocken und neben ein paar Wolken funkeln zeitweise die Sterne, die örtlich von Nebel getrübt werden. Im Süden morgen abseits der Nebelfelder recht freundlich. Auch in Küstennähe zeigt sich gebietsweise die Sonne. Sonst verbreitet dichte Wolken, die etwas Regen oder Schnee bringen. Es weht meist ein schwacher Wind aus nördlichen bis westlichen Richtungen. Im Süden unter klarem Himmel heute Nacht örtlich strenger Frost, im Nordwesten bis plus 1 Grad. Im Emsland morgen 6 Grad über 0, im Allgäu frostige minus 4 Grad. An diesem Temperaturniveau ändert sich in der neuen Woche erstmal wenig. Dazu gibt's meist dichte Wolken, die im Nordwesten eher Regen Richtung Südosten Schnee bringen. Allzu große Mengen werden aber nicht erwartet.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 21.50 Uhr mit Karin Mioska. Darin der Schnellschussminister, Kritik an Gutenbergs Amtsführung und der blockierte Rhein, der schwierige Bergungsbeginn an der Lorelei.